Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es ist mir immer eine Freude und eine Ehre, das erste Mal in einer Gemeinde zu sein und dort das erste Mal zu predigen. Ja, ich habe mir selber angewöhnt, vor meinen Predigten immer nochmal zu beten und das möchte ich jetzt nochmal tun. Ja, Vater, wir brauchen dich, wir kommen und ich komme zu dir und brauchen es, dass du uns gerecht sprichst, dass du unsere Motive läuterst, wir brauchen es, dass du uns veränderst, dass du uns Gnade gibst und Kraft gibst und wir kommen wie Bettler mit nichts Eigenem in der Hand und abhängig von dir. Und so flehen wir auch jetzt um die Stunde, Herr, dass du Gnade gibst. Ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst, die in mir nicht zu finden ist und dass du schenkst, dass jeder Einzelne heute von dir was lernen darf. Amen. Ja, ich möchte mit einer Frage beginnen, die sich jeder wiedergeborene, ernsthafte Christ stellen muss. Und die Frage lautet, wie kann das, was ich tue, fruchtbar sein? Wie kann mein Leben, wie kann meine Aktivität, wie kann mein Dienst, den ich tue, Frucht bringen? Ich stand in meinem Dienst und in meinem Leben selber schon mal an dem Punkt, an dem ich mir die Frage gestellt habe, bringt das, was ich tue, Frucht? Benutzt Gott den Dienst, den ich tue? Ja, oder dient alles Aufreiben, dient alle Anstrengungen, dient alle Opfer, die ich bringe, am Ende nur mir selber? Also stellt sich die Frage, warum tue ich, was ich tue? Warum tue ich, was ich tue? Warum tust du, was du tust? Und ich habe mir gedacht, das ist es mir nicht wert. Ja, Anstrengungen zu tun, mich in Dinge reinzusteigern, mich aufzuopfern für Dinge, die am Ende nur mir selber was bringen, ja, die vielleicht mein Ansehen steigern. Das ist es mir nicht wert. Also stellt sich die Frage, wie kann das, was ich tue, fruchtbar sein? Wie kann das, was ich tue, Frucht bis in die Ewigkeit tragen? Wenn ich einleitend von fruchtbaren Dienst rede, ja, dann meine ich nicht das Maß meines Dienstes oder deines Dienstes. Ich meine nicht, ob jemand vielleicht vor 5 Leuten redet oder ob jemand vor 1000 Leuten redet. Ich meine nicht, ob jemand vielleicht vollzeitlich in der Gemeinde arbeitet oder ob jemand von Gott an seinen weltlichen Arbeitsplatz gestellt ist. Ich meine nicht, ob jemand von euch vielleicht mal ein Buchautor wird oder ob jemand von euch treu die Gemeinderäumlichkeiten putzt. Versteht ihr, ich mache da keinen Unterschied, weil Gott macht auch keinen Unterschied. Gott hat die Gemeinde als ein Leib zusammengestellt mit verschiedenen Aufgaben. Die Frage ist nur, warum tust du, was du tust? Die Frage ist, wie kann das, was du tust, wirklich Frucht bis in die Ewigkeit tragen? Wisst ihr, es ist so, wenn wir einmal beim Herrn sind, dann werden wir ins sogenannte Preisgericht kommen. Es wird nicht mehr um unsere Sünde gehen. Unsere Sünde hing am Kreuz, der Schuldschein ist zerrissen. Aber wenn wir einmal bei Gott sind, kommen wir ins Preisgericht und die Bibel beschreibt es wie einen Ofen. Und Gott wird dein Leben nehmen, Gott wird dein Lebenswerk nehmen und er wird dein Lebenswerk durch diesen Ofen führen. Und dann heißt es, dass das Werk des einen verbrennen wird, weil es nutzlos war, weil es wie Stroh war. Und das Lebenswerk eines anderen wird da durchgehen und es wird geläutert wie Gold und Gott wird am Ende dir dafür Lohn geben, der bis in die Ewigkeit hält. Wir lesen gemeinsam, das ist nicht mein Predigttext, sondern ein einleitender Text. Wir lesen einmal eine Stelle aus 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 12 bis 15, einfach nur um zu beweisen, was ich eben gesagt habe. Und zwar steht dort, Wenn jemand auf diesen Grund, dieser Grund, das ist Jesus Christus, also hier geht es darum, dass Errettete auf den Grund bauen. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird und welcher Art das Werk eines jeden ist. Nicht nur von den Leuten, die vorne auf der Kanzel stehen oder die evangelistisch aktiv sind, sondern das Werk eines jeden. Jeder von euch, der wiedergeboren ist, dessen Werk wird geoffenbart werden. Und das Feuer wird es erproben. Vers 14. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also wir werden gerettet, aber wir werden Schaden erleiden. Weil stellt euch mal vor, du investierst dein ganzes Leben in irgendeine Sache. Blut, Schweiß, Tränen, du investierst dich, ja, du opferst dich auf. Alles, was du tust, richtet sich auf dieses eine Ziel aus. Und du stehst vor Gott und es verbrennt wie Stroh. Und du gehst ein in die Ewigkeit, du bist gerettet, aber du wirst Schaden erleiden, weil jemand anders, auf den du hinabgeschaut hast, mehr Lohn bekommen wird als du. Und noch eine weitere Stelle aus 1. Korinther Kapitel 4. Ah ja. Das ist der gleiche Kontext. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Also wir sollen nicht richten. Wir sollen nicht durch die Gemeinde laufen und die Herzenshaltung von dem beurteilen und von dem, weil das steht uns nicht zu, weil wir dürfen niemanden, wir können niemanden ins Herz schauen, ja? Richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen wird und der die Absichten der Herzen offenbaren wird. Gott offenbart die Absichten der Herzen. Das heißt, da können zwei Menschen sein, zwei Leute in der Gemeinde, beide tun die gleichen Dienste und der eine wird einmal von Gott geehrt und bekommt Lohn und der andere bekommt keinen Lohn, obwohl beide die gleichen Dinge taten. Warum? Weil Gott die Motive deiner Herzen offenbaren wird. Er wird prüfen, wie du es gemeint hast. Wir werden uns heute ein Beispiel von drei Personen aus der Bibel anschauen. Diese drei Personen sind Paulus, Silas und Timotheus. Und bei ihnen werden wir in erster Linie sehen, aus welcher Motivation haben sie gepredigt, aus welcher Motivation haben sie evangelisiert, aus welcher Motivation sind sie Missionare geworden. Aber wir können hinter dem Ganzen ein sogenanntes ewiges Prinzip ableiten. Ja, ein ewiges Prinzip ist ein Prinzip, also wir sehen, welche Motivation hatten sie damals. Und wir können eine ewige Wahrheit ableiten, die dir etwas zu sagen hat, auch wenn du überhaupt nicht predigst wie sie, sondern obwohl du vielleicht einfach, ja, wie gesagt, die Räumlichkeiten der Gemeinde putzt. Aber die Motivation dahinter ist eine ewige Wahrheit und wir können sie oder jeder von euch kann sie auf sich anwenden. Einleitend ist vielleicht noch zu sagen, dass es sich heute nicht um einen Selbstläufer handelt. Also wir können heute nicht einfach die Motivationen, die wir von Paulus übernehmen, übernehmen und tief in unserem Herzen denken, jetzt muss Gott mich segnen, weil jetzt habe ich ja scheinbar reine Motive. Warum? Weil Gott der Herr der Ernte ist. Weil Gott das Maß unseres Dienstes festgelegt hat. Weil Gott sogar Frucht schenken kann, wenn wir schlechte Motive haben. Da gibt es welche damals, die haben gepredigt, nur mit der einen Motivation, um Paulus zu schaden. Das war ihre einzige Motivation. Und Paulus sagt, lass sie predigen, ja? Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Also er sagt, lass sie tun, es bringt Frucht, auch wenn ihre Motivation falsch ist. Aber trotzdem ist Gottes Wille unsere Heiligung. Und trotzdem ist es Gottes Wille, dass wir die Motivationen, die wir aus dem Wort Gottes sehen, die Einstellungen übernehmen, unser eigenes Leben prüfen, es abstimmen, hin zum Thron der Gnade gehen, zu Jesus Christus, der nur alleine Kraft hat, um uns zu verändern, um uns zu läutern. Wir schlagen, wer eine Bibel dabei hat, gemeinsam 1. Thessalonicher Kapitel 2 auf. Die Verse 1 bis 12, wir werden es auch hier vorne haben. Und dort steht, denn ihr wisst selbst, Brüder, also hier geht es um Gläubige, und Paulus schreibt das, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigen Betrug, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Ich habe diesen Predigttext, diese 12 Verse, in 3 Punkte gegliedert. Der erste Punkt sind die Verse 1 und 2. Und er hat die Überschrift, gewinne Freude im Dienst für den Herrn. Der zweite Punkt sind die Verse 3 bis 8, diene Gott mit reinen Motiven. Und der dritte Punkt sind die Verse 9 bis 12, lebe ein Leben, das zusammenpasst mit dem, was du sagst. Der erste Punkt zu einem fruchtbaren Dienst, zu einem Dienst, der Frucht bis in die Ewigkeit trägt, heißt, gewinne Freude im Dienst für den Herrn. Gewinne Freude im Dienst für den Herrn, auch wenn du etwas tun musst, vor dem du dich fürchtest. Oder auch wenn du etwas tun musst, worauf du einfach keine Lust hast. Ich will euch das heute anhand von Paulus beweisen. Paulus schreibt in Vers 1 zu den Thessalonichern, ihr wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Letztendlich sagt Paulus, ihr Thessalonicher, ihr wisst, als ich zu euch kam, als ich euch das Evangelium gebracht habe, ihr wisst, es war fruchtbar, es war nicht vergeblich. Ihr wisst, Gott hat gewirkt, es hat Frucht gebracht. Paulus bezieht sich auf Kapitel 1, die Stelle habe ich jetzt hier nicht, aber dort beschreibt er, dass es eine richtige Erweckung bei den Thessalonichern gab. Ja, denn ihre Gemeinde hat den Ruf gehabt, alle Gemeinden in Mazedonien zu lieben und so weiter. Das wäre ungefähr so, wie wenn eure Gemeinde den Ruf hätte, eine hervorragende, bibeltreue, gute Gemeinde zu sein und das in ganz Bayern. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist eine Gemeinde, die ungefähr ein Jahr alt war. Und Paulus sagt, mein Dienst bei euch hat Frucht gebracht. In Kapitel 1, Vers 6, dort heißt es, dass das Wort, das Paulus ihn gebracht hat, in Kraft des Heiligen Geistes kam. Ja, ihr wisst, dass das Wort und der Heilige Geist immer Hand in Hand gehen. Also man kann das Wort und den Heiligen Geist nicht trennen. Und bei Paulus war es so, Paulus predigt das Wort Gottes Und der Heilige Geist hat bei den Thessalonichern so an den Herzen gewirkt, dass dort Menschen zum Glauben gekommen sind. Menschen wurden von ihrer Sünde überführt. Menschen wurden angesprochen. Und es hatte Frucht bis in die Ewigkeit. Wir verstehen also Vers 1 wie einen Verbindungsvers. Ja, also dieser Vers 1 bezieht sich auf diesen fruchtbaren Dienst, den Paulus in Kapitel 1 erklärt hat. Und in Vers 2 fängt er an zu erklären, wie seine Motivation dabei war. Wir lesen nochmal Vers 2. Sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Wir müssen verstehen, dass Paulus nicht zu den Thessalonichern kam und er sich schon gefreut hat, dass er sich gedacht hat, ja, diese Leute werden mir an den Lippen hängen, ich komme dorthin und es wird Erweckung geben und so weiter. So war es nicht bei Paulus. Sondern bevor Paulus zu den Thessalonichern kam, war er in Philippi und er hat dort einen Wahrsagegeist ausgetrieben. Und dann haben ein paar Herren viel Gewinn verloren und sie haben sich Paulus und Silas geschnappt und haben sie auf den Marktplatz geschleppt. Und dann hieß es, dass eine riesige Volksmenge um Paulus war und dann heißt es, dass sie ihm die Kleider vom Leib rießen und ihm viele Schläge gegeben haben. Und dann hat man sie ins Gefängnis gesperrt, dann sind sie freigekommen und dann sind sie nach Thessaloniki. Das in der Theorie, aber ihr müsst euch das mir wirklich bildlich vorstellen. Ja, Paulus hat überall rote und blaue Striemen. Vielleicht hat Paulus Platzwunden im Gesicht. Ja, er war im Gefängnis in einem Stock eingesperrt. Er ist richtig zusammengeschlagen worden. Ja, ich meine, manche von uns und mich selber auch, ja, wir schämen uns ja schon, das Evangelium zu verkünden, nur weil auf der Arbeit vielleicht mein Ruf leiden könnte. Versteht ihr? Und Paulus wurde zusammengeschlagen. Er hatte Platzwunden, Striemen und hat Schläge mit Ruten bekommen. Und jetzt zieht er nach Thessaloniki mit diesen Striemen, mit diesen Wunden. Und wenn wir in 1. Thessalonicher 2, Vers 4 schauen, sehen wir, was seine Aufgabe ist, wenn er jetzt nach Thessaloniki kommt. Und zwar wieder das zu predigen, was Menschen nicht gefällt. Versteht ihr, Paulus hat seinen Dienst getan. Er zieht nach Thessaloniki, er hat Schläge bekommen, hat frische Wunden und er weiß, ich muss wieder das predigen, was Menschen nicht gefällt. Und es kann sein, dass ich wieder Schläge bekomme. Und was tut Paulus? Knickt Paulus ein, sagt er, oh Gott, lass doch erstmal die Wunden verheilen. Oder sagt er, oh Herr, du weißt, ich bin nicht so ein guter Evangelist. Lass doch erstmal die anderen gehen. Kannst du mir nicht erstmal Pause gönnen? Was tut Paulus? Wir lesen nochmal Vers 2. Sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Also was tut Paulus? Er gewinnt Freudigkeit von Gott, um etwas zu tun, vor dem er sich fürchtet. Warum? Warum? Weil er Gott mehr gefallen möchte als den Menschen. Weil er Gott mehr gefallen möchte als den Menschen. Und auf einmal greift uns dieses Vorbild von Paulus an. Denn wer von uns möchte nicht den Menschen mehr gefallen als Gott? Wer von uns kann sagen, oh Gott, ich lebe nur aus einem einzigen Grund. Alles, was ich tue, tue ich nur aus einem einzigen Grund. Und zwar, weil ich dir gefallen möchte. Was lernen wir von Paulus über einen fruchtbaren Dienst? Was lernen wir von Paulus über einen Dienst für Gott, der gute Motive hat? Gewinne Freude im Dienst für den Herrn, auch wenn du etwas tun musst, vor dem du dich fürchtest. Oder auch wenn du etwas tun musst, worauf du einfach keine Lust hast. Wir lernen von Paulus, dass es in unseren Diensten zu Problemen kommt. Versteht ihr, Christsein ist nicht so, wie über eine Blumenwiese zu springen und sich zu freuen und irgendwann in der Ewigkeit zu landen. Sondern die Thessalonicher, wenn wir ein bisschen weitergehen oder auch wenn wir in Kapitel 1 schauen, dort heißt es, dass sie sich bekehrt haben unter viel Bedrängnis. Das heißt, diese Menschen hatten bildlich gesehen ein Messer an der Kehle und man hat zu ihnen gesagt, nimmst du Christus an, dann wird dein Leben nicht mehr so schön wie vorher sein. Und dann heißt es, sie haben sich trotzdem bekehrt. Und wie mit der Freude des Heiligen Geistes, weil das Wort Gottes und der Heilige Geist diesen Thessalonichern Überwinderkraft gegeben hat, etwas zu tun, vor dem sie sich eigentlich fürchten. Also wir lernen von Paulus, dass es in unseren Diensten zu Problemen kommt. Wir lernen von Paulus, dass es in unseren Diensten oder in unserem Leben kommen wir an Grenzen, die nicht schön sind und wir müssen sie überschreiten. Aber was macht Paulus in diesen schwierigen Situationen? Bricht er ab, nachdem er misshandelt worden ist? Bricht er ab? Nein, er geht zu den Thessalonichern. Er tut seinen Dienst. Aber er geht vorher zu Gott und er sucht Kraft und Freude bei ihm. Es heißt auch in Vers 2, dass er zuerst Freudigkeit oder manche Übersetzungen sagen Freimütigkeit bei Gott gewann. Und wenn wir etwas gewinnen müssen, heißt es, dass es eine Zeit gibt, wo man keine Freudigkeit hatte, aber er auf den Knien zu Gott geht und darum ringt, dass er Freudigkeit bekommt. Wir kennen alle und ich denke auch ihr diese verführerischen Gedanken und ich sage das bewusst so provokant, diese verführerischen Gedanken, dass wenn wir keinen Frieden haben, dass wenn wir keine Freude haben und dass wenn wir keine Freiheit zu etwas verspüren, dann ist es nicht Gottes Wille. Kennt ihr diese Gedanken? So, ich habe keinen Frieden, das kann nicht Gottes Wille sein. Aber Paulus hat sich genauso gefühlt. Paulus hatte keine Freude bei diesem Gedanken, gleich vielleicht wieder misshandelt zu werden. Paulus hatte keine Freimütigkeit. Er hatte keinen Frieden. Aber er wusste genau, er hatte diese biblische Wahrheit, er hatte diesen Auftrag von Gott zu bekommen, als Missionar zu den Heiden zu gehen. Er wusste, das ist mein Auftrag. Und es geht nicht darum, ob ich Frieden oder Freude oder was auch immer habe, sondern ich habe diese biblische Wahrheit und jetzt ringe ich um Freude. Jetzt ringe ich darum, dass Gott mir auch die Freude gibt, das zu tun. Aber ich mache doch meine Entscheidung nicht abhängig von meinen Gefühlen, sondern ich mache meine Gefühle abhängig von meiner Entscheidung, von der biblischen Wahrheit, die ich erkannt habe. Versteht ihr, das ist so eine wichtige Sache, wenn man diese Tatsache einfach mal umdreht. Und so müssen auch wir und so musst auch du vorsichtig sein, dass wir bei unseren Aufgaben nicht zu sehr darauf achten, ob wir vorher Freude und Frieden verspüren, sondern wenn dir Gottes Wahrheit klar ist, ringe darum, dass Gott dir auch den Frieden dazu gibt. Ja, ich muss zu meiner Schande sagen, also alles, was ich heute predige, predige ich zuallererst zu mir. Dieses Schwert, Gottes Wort ist ja ein Schwert, das eindringt und scheidet und richtet, ein Richter ist unserer Gedanken. Ja? Dieses Schwert ist die ganze Zeit auf mein eigenes Herz gerichtet. Nur mal so, dass ihr nicht denkt, ich hacke hier auf euch rum und denke von mir selber, dass ich es ergriffen hätte. Ganz gewiss nicht. Zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich eigentlich nie Freude verspüre, wenn meine Frau zu mir kommt und sie sagt, dass wir in dieser Woche die Gemeinderäumlichkeiten putzen müssen. Also bei uns in der Gemeinde ist es so, dass ein Ehepaar oder so alle 10 Wochen mal dran ist, die Gemeinderäumlichkeiten zu putzen. Ja? Und meine Frau kommt zu mir und ich habe einfach keine Freude. Obwohl das in dieser Woche mein Dienst von Gott ist. Also auch Toiletten putzen, und ich nehme bewusst genau dieses Beispiel, auch Toiletten putzen ist ein Dienst, den wir für Gott tun und für den Gott uns einmal Lohn geben wird. Versteht ihr? Und dann gibt es die Möglichkeit, also es gibt 3 Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere, wenn meine Frau auf mich zukommt. Ja? Die erste Möglichkeit ist, dass ich meiner Frau sage, geh heute mal alleine putzen. Ja? Ich bin mit meinem PlayStation-Spiel noch nicht ganz durch und so. Kannst du nicht ein bisschen Barmherzigkeit mit mir üben und so, ja. Die zweite ist, dass ich putzen gehe, aber ich bin die ganze Zeit schlecht drauf, ja. So, ich trete Putzeimer oder ich sauge und dann ist das Kabel vom Staubsauger irgendwie spannt sich und dann werde ich aggressiv und so weiter, ja. Ich tue meinen Dienst, aber ich tue ihn irgendwie so mit knirschenden Zähnen, ja. Bin die ganze Zeit schlecht drauf, weil ich mit meinem Los hadere. Ja, ich beuge mich, aber ich hadere damit. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich Freudigkeit bei Gott suche, um den Dienst zu tun, der vor mir liegt. Versteht ihr, manche von euch trauen sich einfach nicht, den Herrn in der Öffentlichkeit zu bekennen. Manche von euch haben einfach keinen Mut. Such Freudigkeit bei Gott. Manche von euch müssen mit Menschen auskommen, mit denen sie einfach nicht warm werden. Ja, such Freudigkeit von Gott, denn Gott hat dir die Person genau deswegen zur Seite gestellt, weil er dich durch diese Person verändern möchte in das Ebenbild Christi. Und jetzt kannst du die ganze Zeit hadern oder du kannst bei Gott Freude suchen. Das auszuhalten, die Situation auszuhalten, in die er dich gestellt hat. Manche von euch sind wirklich treue Beter. Und das ist so gut. Ich bin kein treuer Beter. Manche von euch sind wirklich treue Beter. Aber sie tun es ohne Freude. Such Freude von Gott, um deinen Haushalt zu führen. Such Freude von Gott, dich um deine Eltern zu kümmern. Und jemand hat mal sinngemäß gesagt, mach deinen Arbeitsplatz zu einem Altar Gottes. Tu die alltäglichen von Gott auferlegten Aufgaben zu seiner Ehre. Und ob du isst oder trinkst, und es soll sowas bedeuten wie, ob du die kleinst alltäglichen Aufgaben machst, die Zähne putzt oder pünktlich zur Arbeit aufstehst, tu alles zur Ehre Gottes. Denn dafür wirst du Lohn bekommen. Dafür wirst du Lohn bekommen. Vielleicht sind euch schon mal Menschen aufgefallen, ja, beispielsweise Arbeitskollegen. Und da gibt's die machen ihren Job, sie machen ihn gut, aber sie machen ihn eher so aus Pflichtbewusstsein, ohne Freude. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Menschen, ja, sie haben ein Herz für ihre Arbeit. Das, was sie tun, das tun sie gerne. Man merkt, sie brennen für diese Sache. Und genauso ist es auch im Reich Gottes. Das beste Beispiel ist Paulus. Versteht ihr, Paulus hätte auch nach Thessaloniki gehen können, ja, so mit knirschenden Zähnen. Ja, okay, oh Gott, ich habe deinen Auftrag, ich beuge mich. Und wenn ich Widerschläge bekomme, für dich tue ich das, ja, wie so ein geknechteter Knecht. Oder er tut genau die gleiche Sache, singend mit Freude. Ich meine, wie hätte Paulus sich freuen können, als er im Gefängnis saß und er so laut gesungen hat, dass alle anderen Leute hören? Wie hätte er es machen können, wenn Paulus seine Freude nicht in Christus wäre? Wenn wir unsere Freude immer in den Umständen suchen, dann ist es doch logisch, dass unsere Freude sofort weg ist, sobald unsere Umstände sich ins Negative entwickeln. Aber wenn meine Freude in Christus ist, wenn meine Liebe und mein Frieden in Christus ist, dann können Umstände kommen, die mir das Leben kosten. Und natürlich ist dort auch Raum für Traurigkeit. Also wir denken jetzt nicht so extrem, aber in meiner Not, in meiner Traurigkeit, wenn ich Freude in Christus habe, kann ich traurig sein und trotzdem mich freuen. weil meine Freude in Christus ist und nicht in meinen Umständen. Und das musste Paulus lernen, ja? Als jemand, der misshandelt wurde und geradewegs etwas läuft, wo er wieder misshandelt werden könnte. Frag doch mal irgendwelche Flüchtlinge, wie die sich fühlen, wenn sie in ihrem Land, aus dem sie geflüchtet sind, misshandelt wurden. Und sie jetzt wissen, dass sie vielleicht, wenn sie abgeschoben werden, wieder misshandelt werden. So war Paulus in dieser Situation. Und was tut er? Er freut sich. Warum freut er sich? Weil Christus seine Freude ist. Ja, wir kommen zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist überschrieben mit der Überschrift: Diene Gott mit reinen Motiven. Paulus geht jetzt in den folgenden Versen auf seine Motive ein. Also Paulus beginnt in Vers 3, er nimmt Bezug auf seine Verkündigung und in den folgenden Versen erklärt er, welches Anliegen er bei dem Ganzen hatte. Und in Vers 3 schreibt er, dass seine Verkündigung nicht dem Irrtum entsprach oder dass seine Verkündigung nicht der Verführung entsprungen ist. Paulus schreibt, dass er keine unlauteren Absichten hatte. Also Paulus kam nicht dorthin zu den Thessalonichern und er hat versucht zu manipulieren, Menschen um den Finger zu wickeln, genau dort anzusetzen, um von ihnen irgendwie eine Entscheidung rauszupressen. Paulus war nicht wie irgend so ein Händler, der dir versucht, Honig um deinen Mund zu schmieren. Paulus war nicht jemand, der freundlich war, nur um dich über den Tisch zu ziehen. Sondern er schreibt in Vers 3, dass seine Verkündigung nicht dem listigen Betrug entsprang. Und manche werden in euren Fußnoten sehen, vielleicht, also wenn man eine Online-Version von der Übersetzung hat, da steht es in den Fußnoten, da steht anstatt listiger Betrug, seine Verkündigung kam nicht mit Hilfe von Ködern. Oder seine Verkündigung in Thessaloniki war nicht mit Hilfe von Lockmitteln. Also so wie wenn er etwas Schönes vorgemalt hat, nur dass die Thessalonicher kommen und sich unbedingt bekehren. Und ich muss sagen, ich habe das früher sehr oft gemacht. Also, weil ich es nicht besser wusste. Aber als ich zum Glauben kam, das war vor ungefähr 10 Jahren, da war ich sehr überzeugt von so Übergabegebeten. Und mein Cousin, er ist ungläubig, er wollte immer unbedingt eine Frau haben. Er wollte immer unbedingt eine gute Ehe, eine Freundin. Und ich bin so zu ihm hingekommen und habe gesagt, also wenn du dich bekehrst, ne, Gott kann dir eine gute Ehe schenken. Und ich meine, das kann er tun. Aber muss er nicht. Wir haben da keine Verheißung, dass wenn du zum Glauben kommst, wirst du eine gute Ehe haben. Absolut nicht. Aber versteht ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ein Lockmittel benutzt, um ihn zum Glauben zu locken. Und warum habe ich das getan? Weil ich eines nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, dass der ungläubige Mensch erst zu dem Gesetz Gottes kommen muss. Und diese Argumentation werdet ihr in den ersten Kapiteln vom Römerbrief sehen. Der Mensch muss erst zum Gesetz Gottes kommen. Er versucht es zu halten. Er merkt, ich schaffe es nicht. Und dieses Gesetz presst ihn in den Dreck. Dieses Gesetz macht ihn zum Sünder. Dieses Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Warum? Weil es dich heilsabhängig macht. Es zeigt dir, wie schlecht und wie verdorben und sündig du bist. Und das Gesetz zeigt dir, dass du es nicht schaffst, gut zu sein. Es sagt zu dir, sei gut und du schaffst es nicht. Und dann liegst du dort, verdorben und verdammt. Und dann auf einmal siehst du Christus, der das Gesetz erfüllt hat. Der dieses Gesetz, das du versuchst zu halten, erfüllt hat. Du siehst auf einmal Christus und diesen Schuldschein, wo all deine Lebenssünde ist. Und du siehst, dass er zerrissen ist. Und auf einmal bekehrst du dich, nicht weil du mal gut heiraten willst oder nicht, weil man dir sagt, dass wenn du Christ wirst, wird dein Leben erfolgreich, sondern du bekehrst dich, weil du als Sünder Angst vor der Hölle hast und weil du einen Heiland brauchst, der dir vergibt. Und auf einmal lebst du aus Gnade, durch Glauben. Und auf einmal bist du gerettet von deiner Schuld und Verdammnis und von dem ewigen Gericht und von dem Zorn Gottes, den Gott über dich ausgegossen hätte, und nicht mal ein Fünkchen, ein schlechtes Gewissen gebraucht hätte. Weil er völlig gerecht ist, weil du und ich nichts anderes verdienen als die Hölle. Wir verdienen nichts anderes. Bis zu diesem heutigen Tag, selbst wenn du errettet bist, verdienst du nichts anderes als die Hölle. Und wenn irgendetwas Schönes in deinem Leben ist, eine schöne Ehe, gutes Einkommen, dann ist das alles Gnade, für die du den Herrn Tag für Tag loben sollst. Denn wenn ihr Epheser Kapitel 1 lest, dort werdet ihr so ein Loblied singen, das Paulus dort schreibt. Und er schreibt, dass Gott dich erwählt und errettet hat und seine Gnade reichlich in deinem Leben ausgegossen hat, mit einem einzigen Ziel: zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott hat den schlimmsten aller schlimmsten Sünder gerettet, und das bist du. Nur aus einem Grund, dass du in Ewigkeit mit offenem Mund das Lamm anschauend anbetest und die Herrlichkeit seiner Gnade lobst. Deshalb bist du gerettet. Aus Gnade. Natürlich liebt dich der Herr. Aber er liebt dich nicht, weil du so wertvoll bist. Das ist so eine Verdrehung der Tatsache. Denn du bist nicht wertvoll in dir. In dir bist du verdorben, der Hölle ausgeliefert und absolut schuldig. Aber er liebt dich einfach, weil Gott die Liebe ist. Und weil Gott es liebt, Sünder zu begnadigen, Menschen, die nichts verdient haben, ihnen trotzdem etwas zu geben, weil Gott gnädig ist. Und deshalb errettet er dich, er führt dich in die Ewigkeit, er starb für dich und wird dir in Ewigkeit ein Erbteil schenken. Weil Gott es liebt, gnädig zu sein. Paulus, seine Verkündigung war ohne Trug, sie war ohne bösen Hintergedanken. Vers 4, sondern, also jetzt sagt er, sondern wie war seine Verkündigung? So wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus sagt, Gott hat mich eingesetzt. Gott hat mich in diesen Dienst gestellt. Und deshalb rede ich nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott. Warum? Weil Gott mein Herz prüft. Wir stellen uns Gott nicht vor als so einen strengen Richter, der die ganze Zeit in dein Herz schaut und nur wartet, dass du eine falsche Motivation hast. Nicht auf diese Art und Weise. Aber er prüft dich. Und es ist doch auch sein Recht zu prüfen. Es ist doch sein Recht, in dein Herz zu schauen und zu gucken, wie du es meinst. Und Paulus verkündigt, nicht um den Menschen zu gefallen, sondern Gott, der auch sein Herz prüft. Und es stellt dich vor eine Herausforderung. Gott gibt dir einen Dienst, egal ob er groß oder klein ist. Und du hast jetzt die Herausforderung und die Möglichkeit, deinen Dienst nicht zu tun, um den Menschen zu gefallen, sondern um den Herrn zu verherrlichen. Weil du dir täglich neu bewusst machst, dass genau dann, während du dem Herrn dienst, er in dein Herz schaut und dein Herz überprüft. Und wer von uns kann bestehen, wenn Gott unser Herz prüft? So wie Paulus, wie es im Römerbrief schreibt, ja, nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse. Ja, wie übertragen wir, als wir da sagen, ich möchte gute Motive haben, aber ich kriege mein Herz nicht unter Kontrolle. Warum? Weil wir unser Fleisch noch an uns haben. Wir sind neu gemacht durch die Wiedergeburt, aber dadurch ist es nicht so, dass wir unser Fleisch nicht mehr haben, sondern auf einmal spüren wir einen Kampf in unserem Herzen. Wir haben diese gefallene Natur, die nur dafür lebt, sich selber anzubeten, sich selber groß zu machen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und auf der anderen Seite haben wir den Heiligen Geist, der unser Herz neu gemacht hat und uns dahin führen will, dass wir nur noch Gott die Ehre geben. Und auf einmal haben wir einen Konflikt. Ein Konflikt, den wir haben werden, bis wir sterben. Das ist auf der einen Seite eine Ermutigung. Also es wäre die falsche Antwort, wenn du jetzt alle deine Dienste niederlegst, weil du sagst, deine Motive passen nicht hundertprozentig. Denn das wird nicht passieren. Deine Motive werden niemals hundertprozentig rein, bis du stirbst. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Verspürst du in dir diesen Kampf, dieses Ringen? Ja? Hast du zwar falsche Motive, aber du hast sie, du verurteilst sie, du gehst ans Licht, du flehst zum Herrn, dich zu reinigen. Oder pflegst und hegst du deine Motive? Gefällt es dir, dass du Menschen gefällst? Versteht ihr, das macht doch den Unterschied. Und was passiert, wenn wir ans Licht gehen? Was passiert, wenn du heute zum Herrn gehst und ihm deine falschen Motive bekennst? Was passiert dann? Laut 1. Johannes 1, Vers 9. Was passiert dann? Er reinigt und vergibt von aller Schuld und Übertretung. Es geht auch nur darum, bei allem, was wir heute hören, dass wir einen Spiegel aufgezeigt bekommen. Dieser Spiegel, der die Wahrheit über dich selber zeigt. Dieses Schwert eindringt in dein Herz und Richter deiner Motive und Gedanken ist. Und am Ende du zum Herrn fliehst, ihn deine Schuld bekennst, er vergibt dir und du als Frucht seine Gnade lobst. Versteht ihr? Er ist gnädig, damit wir seine Gnade loben. Und dann will er dich verändern. Aber wir leben aus Gnade und nicht aus Gesetz, versteht ihr? Wie lange predige ich schon? Kann man das irgendwie nachschauen? Okay, dann komme ich zum Schluss. Ja, was haben wir heute gelernt? Wir haben gesehen, dass wir als Christen, jeder Einzelne von euch, egal in welchem Dienst er steht, und mit Dienst meine ich wirklich den Haushalt führen und die alltäglichen Dinge, alles, was wir für den Herrn tun. Wir haben gesehen, dass wir Christen einmal vor Gott stehen werden und dass Gott all unsere Taten und all unsere Dienste bewerten wird. Und sie werden durch diesen Feuerofen geprüft und der eine wird Lohn bekommen, der andere nicht. Und vielleicht bekommst du auch Lohn für 40% der Dinge, aber 60% der Dinge verbrennen. Ja, also Gott ist ein guter und auch ein gnädiger Richter. Das sehen wir schon auch so. Und ich denke auch, er wird uns Lohn geben, obwohl wir das ein oder andere Mal falsche Motive hatten. Aber er hat vielleicht diesen Kampf gesehen, den du hattest. Ja, dieses Wollen und doch nicht vollbringen. Wir sehen Gott schon als gnädigen Richter, aber wir sehen auch diese Wahrheit. Es wird Menschen geben, die werden Schaden erleiden, weil ihr Lebenswerk verbrennt. Sie werden errettet, aber Schaden erleiden. Dann haben wir im Punkt 1 gesehen, dass es absolut notwendig ist, auch Dienste zu tun, auf die wir vielleicht keine Lust haben. Wir haben gesehen, dass wir Dienste tun müssen, vor denen wir vielleicht Angst haben, und Situationen zu stellen, vor denen wir fliehen würden. Aber Paulus hat genau in diesen Situationen Freude bei Gott gewonnen. Manchmal müssen wir ringen, ja? Manchmal müssen wir kämpfen, manchmal müssen wir auf die Knien gehen und den Herrn anflehen, schenke mir doch wieder Freude. Lass mir wiederkehren die Freude an deinem Heil. Das kannst du beten, nachdem du in Sünde gefallen bist. Herr, vergib mir und lass mir wiederkehren die Freude an deinem Heil. Dann haben wir im zweiten Punkt gesehen, dass es absolut notwendig ist, dem Herrn mit reinen Motiven zu dienen. Da wäre ich noch ein bisschen weiter drauf eingegangen. Zum Beispiel sagt er auf der einen Seite in Vers 6, dass er nicht Ehre vor Menschen gesucht hat, obwohl er als Apostel Jesu Christi würdevoll auftreten können. Also Paulus ist sich schon bewusst, ich bin ein Apostel, ja, ich könnte hierher kommen und ich könnte wirklich einen auf dicke Hose machen. Aber er sagt, ich habe keine Ehre vor Menschen gesucht, obwohl ich es haben hätte können, sondern er war liebevoll in ihrer Mitte und so weiter. Aber darauf gehen wir jetzt nicht mehr ein. Und der dritte Punkt wäre gewesen, dass es absolut notwendig wäre, ein Leben zu leben, das zusammenpasst mit dem, was ich rede. Am Ende hat Paulus bei all diesen Dingen trotzdem erkannt, dass er ein Begnadigter ist, dass Gott allein die Ehre gebührt, dass sein Leben Frucht gebracht hat. Warum? Damit nur allein sein Name geehrt wird. Das lest ihr in Kapitel 2, Vers 13. Und darum geht es in unserem ganzen Leben. Mein Warum denkt dir, vergibt Gott dir immer wieder neu? Warum denkst du, segnet Gott und schenkt mir einen fruchtbaren Dienst, obwohl ich falsche Motive hatte, obwohl ich gesündigt habe? Damit allein sein Name geehrt wird. Und so musst du heute nicht völlig entmutigt sein, wenn du gemerkt hast, dass du weder Freude hattest bei dem, was du für den Herrn tust. Wenn du gemerkt hast, oder wenn du heute gemerkt hast, dass dein Dienst zwar fromm vor den Menschen scheint, aber in Wirklichkeit zu deiner eigenen Ehre passiert. Wenn du gemerkt hast, dass du ein Leben gelebt hast, das Gottes Namen verlästert, weil du etwas verkündigst, was du nicht tust. Das kann auf der Arbeit sein. Wenn du all diese Dinge heute gemerkt hast, dann sei froh. Sei froh. Denn Gott, der ein Freund der Sünder ist, Jesus Christus, der sich selber mit einem Arzt vergleicht, ja, er stellt die Diagnose. Er zeigt dir, was schief läuft in deinem Leben. Aber er zeigt dir diese Diagnose nicht, um dich irgendwo in die letzte Bank zu setzen, dich zu verdammen und dich aus deinem Dienst zu nehmen, sondern er gibt dir diese Diagnose, um dich zu heilen. Ich meine, wer von uns geht schon gern zum Arzt und bekommt eine schlechte Diagnose? Keiner. Aber manchmal ist das notwendig, um danach den Weg zum Skalpell zu finden oder zur Medizin zu finden. Und so musst auch du heute nicht geknickt sein, sondern du hast nur eine Aufgabe. Stell dich deiner Sündenkrankheit. Flieh zu diesem Arzt und flehe ihn an, dich mit dem Skalpell diese Sünde aus dir rauszuschneiden. Flehe ihn an, dich zu beschneiden, damit dein Leben mehr Frucht bringt. Weil Gott doch möchte, dass du, wenn du einmal in der Ewigkeit vor ihm stehst, er möchte dich doch reich beschenken. Aber dazu muss er deine Motive heiligen. Und so hast du heute eine Aufgabe, flieh zum Herrn, flieh zum Thron der Gnade und such Hilfe von ihm und flehe ihn an, dich zu heiligen, dich zu verändern, sodass wir Motive haben wie Jesus Christus, der sein Leben gab, um anderen zu dienen, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Amen.